Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext ist eine Zusammenstellung aus dem Hebräerbrief, nämlich jeweils die ersten Verse aus Kapitel 11 und 12. Dort steht eine lange Rede über den Glauben, die mit vielen Beispielen verziert ist. Der Autor des Briefes, der sich Paulus Namen leiht, ist in einer anderen Situation als wir. Er lebt unter Verfolgung und muss immer wieder um seine Sicherheit fürchten. Aber genau wie wir erlebt er immer wieder Angst und Zweifel. Und deshalb schaut er auf Jesus und macht seinen Leuten Mut. Hören wir uns das mal an. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ist Glaube also blindes Vertrauen? Ja, ich denke, das ist er. Der Autor des Hebräerbriefes erinnert seine Leute daran. Ich vermute, dass ihnen der Druck der Anfeindungen zu stark wurde und wohl auch die Kraft zum Durchhalten abhanden kam. Um sie zu erinnern und ihnen Mut zu machen, zählt der Briefschreiber nun Beispiele aus den Vätergeschichten auf. Abraham, der sich aufmachte, obwohl er das Land der Verheißung nicht kannte und nie gesehen hatte, und Sarah, die als alte Frau noch ein Kind bekam, und viele andere. So viele, dass er sie wie eine Wolke von Zeugen um sich herum spürt. Ihr seid nicht allein, ist die Botschaft, die aus dieser Wolke spricht. Und der Gott, auf den ihr hofft, hat seit Jahrhunderten Wort gehalten. Das klingt wie eine Durchhalterede, und das ist es auch. Der Autor, der sich Paulus nennt, schwört seine Gemeinde auf Geduld und Gottvertrauen ein, damit sie Gefahren und Anfeindungen widerstehen. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr mich das jetzt in Versuchung führt, zu sagen, genau wie in der Corona-Krise. Der unnatürliche Verzicht und die Anstrengungen lasten schwer auf uns, und selbst kluge Theologinnen und einflussreiche Kirchenleute drängeln und quengeln, als wären sie kleine Kinder. Vernunft setzt sich nur mühsam durch. Lassen Sie uns trotzdem durchhalten. Lasst uns auf Christus schauen, denn der hat uns doch vorgemacht und auch eingefordert, dass wir das Wohl der anderen über unsere eigenen Wünsche stellen sollen und vor Anfeindungen nicht zurückschrecken dürfen. So eine Rede wäre meiner Ansicht nach vollständig wahr und es ist auch das einzig Vernünftige. Und trotzdem ist es bestenfalls das halbe Evangelium. Und auch das nur, wenn wir Gesetz und Evangelium als untrennbare Einheit verstehen, wie ich das tue. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist für mich das Gesetz und die Propheten, und ich bin mir sicher, dass die ganz große Mehrheit evangelischer Theologen sich genauso wie eine Wolke von Zeugen um diesen Satz versammeln kann. Wenn wir das tun wollen, sind egoistische Forderungen keine Option. Wir können diese Krise nur gemeinsam durchstehen, und das bedeutet, auf alles zu verzichten, was Ansteckungen begünstigt und damit das ganze Elend verschlimmert. Nur, dass man mit dem gleichen Argument und unter Berufung auf die gleichen Zeugen auch das Gegenteil vertreten könnte. Die Menschen, die jetzt für Begegnung und Gemeinschaft im ganz physischen Sinne werben, die sind ja meistens auch davon überzeugt, dass sie im Namen der Liebe handeln. Und welcher Liebesdienst ist denn nun größer? Dass ich zur Rettung von Leben beitrage, indem ich Ansteckungen verhindere, wo ich kann und halt meistens eher wegbleibe? Oder dass ich Menschen helfe, die Not und das seelische Leid zu ertragen, die Einsamkeit und Verzicht mit sich bringen und dann doch eher bei ihnen bin? Selbst hauptberufliche Ethikerinnen und Ethiker haben keine überzeugenden Antworten auf diese Frage. Und so schwer das meinem Theologinnenherz auch fällt, ich muss zugeben, dass auch die Theologie hier nicht wirklich weiterhilft, denn sie ist ja immer nur Versuch und Deutung. Menschliches Bestreben, diesen Gott zu verstehen, in dem wir Liebe erkennen, von dem wir glauben, dass er so unendlich viel größer ist als wir, dem können wir uns ja bestenfalls annähern. Wer in dieser schwierigen Abwägung also theologische Gewissheiten beschwören will, der wird sich ziemlich sicher in Streit und Rechthaberei verwickeln. Lassen Sie uns also der Versuchung widerstehen, die berechtigten Anfragen der anderen mit schnellen Werturteilen vom Tisch zu wischen. Unser Hebräertext gibt keine Antwort darauf, wie diese Krise zu lösen ist. Auch seinen ursprünglichen Adressaten nennt er kein Mittel, um die Anfeindungen oder Verfolgungen abzuschaffen, unter denen sie litten. Was er ihnen aber gibt, das ist ein Mittel, um das zu überstehen. Er spricht von Geduld und ich ergänze Großmut, Pragmatismus und Fantasie. Das ist kein Mittel, sondern eine Forderung, denn das sollen wir ja selbst leisten. Aber es ist nicht mehr Teil der Krise, sondern Teil der Lösung. Und dann ist da noch die Hauptsache, nämlich der Glaube. Ja, auch den brauchen wir, aber den leisten wir nicht, sondern Gott gibt ihn. In dem Sonnenstrahl, der mich lächeln lässt, in dem Witz, den ich zufällig mithöre und automatisch mitlachen muss, in der Musik, die der Nachbar macht oder hört und die durch mein geöffnetes Fenster klingt, vielleicht auch in den ersten Schmetterlingen, denn immerhin haben wir ja Frühling. Das ist Hoffnung, sagen Sie jetzt vielleicht. Ja, Hoffnung. Und für mich ist Hoffnung Glaube, denn in all dem sehe ich ja die Gegenwart meines Gottes, das Angesicht der reinen Liebe. Und aus all dem spricht eine Gewissheit, die mir der Glaube und eben leider nicht die Theologie dann doch geben kann. Die Welt, die Gott für uns geschaffen hat, ist so viel größer als diese Krise. So schwer und bedrückend die Zeit erscheint, sie ist ja nur ein winziger, kleiner Teil, nicht nur von Gottes Ewigkeit, sondern auch von dem Leben, das er mir gegeben hat. Und auch das Leid, was wir erleben, die Anstrengung, der Ärger und der Frust, selbst Angst und tiefe Traurigkeit, all das liegt ganz genau wie ich selbst und wie Sie und wie alles, das lebt und ist, immer und unter allen Umständen in Gottes Hand. Darauf vertraue ich blind, möchte ich blind vertrauen, wie der Hebräerbrief schreibt. Dieses Vertrauen, diesen Glauben an seine Güte, möge Gott in uns allen stärken und erhalten, damit wir fröhlich werden und trotz der Krise klug entscheiden, liebevoll handeln und gute Wege finden. Welche Wege das dann sind, entscheiden wir von Tag zu Tag. Oft ist es sicher gut, wenn wir verzichten. Oft gibt es gute Alternativen und manchmal auch klugen Rat. Manches lässt sich zum Guten wenden oder bietet sogar in sich selbst eine Chance. Das immer wieder neu zu entscheiden, kann eine Last sein. Und viele sagen mir auch, dass sie sich alleingelassen fühlen oder gern mehr Orientierung hätten bei diesen täglichen Entscheidungen. Soll mein Kind nun in die Kita gehen oder soll es nicht? Können wir uns im Garten treffen? Ist es wirklich nur Omas Entscheidung, ob wir sie besuchen sollen? Und wie gefährlich sind die neuen Virusmutationen? Jede dieser Fragen ist schwierig und muss genau bedacht werden. Oft haben wir aber nicht viel Zeit zum Entscheiden, denn es sind ja viele Fragen und viele Aufgaben. Und andere von uns haben viel zu viel Zeit und grübeln so lange, bis alles verschwimmt und nichts mehr gewiss ist. Diese Zweifel werden bleiben. Wir haben keine letzten Gewissheiten, zumindest nicht in diesen Dingen. Egal, was wir tun, es wird immer gute Argumente dafür und dagegen geben. Eine Gewissheit, eine, haben wir aber doch. Wir haben einen Gott, der in unsere Herzen sieht, der uns beisteht und all diese Nöte kennt. Diesem Gott können wir vertrauen und auch den Gaben, die er uns gegeben hat. Unserem Verstand, unserer Fantasie, unserem Humor und der Liebe in unseren Herzen. Nichts davon ist unfehlbar. Wir machen Fehler und werden Fehler machen, genau wie alle anderen. Und wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir dürfen auf Gnade und Vergebung hoffen und auf die kleinen und großen Inspirationen, die Gottes Geist durch unsere Existenzen weht. Wir dürfen fröhlich sein und mutig tun, was wir nach bestem Wissen und Gewissen für das Richtige halten. Und täglich dazulernen. Und gnädig sein mit uns selbst und allen anderen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.